Der Bruder Reinisch aus der Versammlung Berlin-Haselhorst wird uns jetzt mit dem Vortragsthema dienen: Jehova, der große Schöpfer. Bitte, Bruder Reinisch.
Hast du schon einmal in einer schönen, lauen Sommernacht einen richtig klaren Sternenhimmel gesehen? So klar, dass du sogar die Milchstraße sehen konntest, die Galaxie, in der wir leben? Warst du auch fasziniert von diesem majestätischen Schauspiel, das sich dir dort bot? Und kamst du dir auch klein und unbedeutend vor im Verhältnis zu dieser gewaltigen Größe? Wenn ja, dann ging es dir so ähnlich wie dem Propheten Jesaja. Vor 2700 Jahren forderte Jehova direkt dazu auf: Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat diese Dinge erschaffen? Er ist es, der ihr Heer selbst der Zahl nach herausführt und der sie alle sogar mit Namen ruft. Wegen der Fülle dynamischer Kraft, da er an Macht auch kraftvoll ist, fehlt nicht eines davon. Ja, Jehova ist der große Schöpfer. Und deswegen wird im Psalm 97 auch von ihm Folgendes gesagt. Psalm 97 im Vers 9, wenn du deine Bibel mitgebracht hast, fühl dich herzlich ermuntert, sie aufzuschlagen und das mitzuverfolgen. Psalm 97 im Vers 9, dort wird gesagt: Denn du, o Jehova, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr hoch erhaben über alle anderen Götter. Das ist eine von 50 Stellen in der Bibel, wo Jehova als der Höchste bezeichnet wird. Er ist der große Eine, der nicht erschaffen wurde, ohne Anfang ist, der Souverän des Universums. Und in dieser Stellung ist niemand mit Jehova vergleichbar. Kein Engel, auch nicht sein einzig gezeugter Sohn, Jesus Christus, ist mit Jehova vergleichbar in irgendeiner Form. Jehova hat also eine einzigartige Stellung inne. Das wird auch daran deutlich, dass das Wort erschaffen, das in der Bibel wiedergegeben wird, das hebräische Verb bara, nur mit Jehova in Verbindung gebracht wird. Also wenn du liest in der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dieses Wort erschaffen wird nur in Verbindung mit Jehova verwendet. Auf der anderen Seite wird in 1. Mose 1, 26 gesagt, dass Jehova sagte: Lasst uns Menschen machen. Das ist etwas anderes. Hier wird das Wort Asa wiedergegeben, machen. Dieses Wort machen zeigt, dass da auch andere dran beteiligt sein können. Zu wem hat denn Jehova hier gesprochen? Lasst uns Menschen machen. Nun, offensichtlich sprach Jehova hier zu seinem Werkmeister. Okay, was ist ein Werkmeister? Ein Werkmeister ist ein Mitarbeiter. Es ist kein Mitschöpfer. Vielleicht können wir uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Am Beispiel eines Nähers oder einer Näherin. Ja, du gehst in einen Laden und kaufst dir einen schnieken neuen Anzug und dann kommt jemand und sagt: Oh, das ist ein Giorgio Armani-Anzug. Donnerwetter. Obwohl jeder weiß, dass der Herr Armani niemals Hand an diesen Anzug gelegt hat. Ja, der hat ihn entworfen, er hat das Schnittmuster entworfen und der kriegt auch alle Ehre dafür. Aber zusammengenäht ist das Ding worden von Frau Müller-Meyer-Schulze-Sobier. Und niemand würde jetzt auf die Idee kommen: Oh, das ist ein Anzug, den die Frau Sobier zusammengeschneidert hat. Das ist nämlich eine exquisit gute Näherin. Nein, die Ehre bleibt beim Designer, bei dem Herrn Armani. Und genauso ist das mit der Schöpfung auch. Ja, Jehova hat es entworfen, hat es designt und ihm gebührt alle Ehre, auch wenn das von seinem Werkmeister, von seinem einzig gezeugten Sohn Jesus Christus, hergestellt wurde nach den Vorstellungen seines Vaters. In Kolosser Kapitel 1 lesen wir über diese Beziehung oder über diesen Werkmeister. Kolosser Kapitel 1. Da heißt es ab Vers 15 über diesen Werkmeister. Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle anderen Dinge in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, erschaffen worden. Es seien Throne oder Herrschaften oder Regierungen oder Gewalten. Alle anderen Dinge sind durch ihn und für ihn erschaffen worden. Das ist also Jesus Christus, der Werkmeister, durch den Jehova alle anderen Dinge hat erschaffen lassen. Insofern trägt also Jehova diesen Titel großer Schöpfer zu Recht. Na? In Prediger Kapitel 12, Vers 1 wird ja gesagt, gedenke deines großen Schöpfers in den Tagen deiner Jugend. Eine Bibelübersetzung, die an der Stelle einfach nur das Wort Schöpfer schreibt, gedenke deines Schöpfers, gibt nicht die volle Bedeutung dieses Wortes wieder. Das Wort Schöpfer steht hier im Hoheits- oder Erhabenheitsplural. Und das weist auf seine überragende Stellung, seine Würde, seine Majestät, seine Oberhoheit und seine ehrfurchteinflößende Herrlichkeit und Macht hin. Allein die erste Aussage in der Bibel zeigt die Größe des Schöpfers Jehova Gott. Lies mit mir gemeinsam einmal 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt lass dir diesen Satz doch mal so richtig auf der Zunge zergehen. Was bedeutet das eigentlich? Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Unser Sonnensystem mit seinen 9 Planeten kreist um den Stern Sonne, ist nur ein winzig kleiner Teil unserer Galaxie, der Milchstraße. Schätzungen zufolge sind in der Galaxie Milchstraße zwischen 5 und 10 Billionen Sterne. Und diese Sterne haben gegebenenfalls ihr eigenes Planetensystem, so wie unsere Sonne das hat. Wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, das wären so über den Daumen gepeilt 300.000 Kilometer in der Sekunde. 300.000 Kilometer in der Sekunde. Dann würde man in einem Jahr stolze 10 Billionen Kilometer zurücklegen können. Und immer noch bräuchte man 100.000 Jahre, um vom einen Ende der Galaxis zur anderen zu kommen. Bei unserer Milchstraße. Aber das ist ja nur eine Galaxie, die Milchstraße. Galaxien sind etwas so Alltägliches wie Grashalme auf einer Wiese. Wir können mit bloßem Auge etwa 10 Milliarden Galaxien sehen. Das heißt also, wenn du deine Augen erhebst und siehst, oh, was für ein wunderschöner Stern, der mich da anfunkelt, dann müsste es möglicherweise richtig heißen, was für eine wunderschöne Galaxie, die mich da anfunkelt. Die ist halt nur ein gutes Stück weit weg und deswegen siehst du sie als einen hellen Lichtpunkt. Es gibt Schätzungen zufolge 100 Milliarden Galaxien, mehr oder weniger vergleichbar mit unserer Milchstraße. Was für ein gewaltiger Schöpfungsakt das gewesen ist. Was für ein ehrfurchteinflößender Ausdruck von unfassbarer Macht und Bescheidenheit. Wenn Jehova das mit den einfachen Worten wiedergibt, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. So als wenn er sagen wollte, das war so ein unglaublicher Kraftakt, das kannst du dir doch nicht vorstellen. Ich habe es einfach gemacht, ist schon in Ordnung, denk nicht weiter drüber nach. So bescheiden ist Jehova. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Interessanterweise herrscht in dieser gewaltigen Größe im Universum nirgendwo Chaos, sondern Ordnung. Diese Galaxien sind geordnet, ja, in sogenannte Galaxienhaufen. Kann man sich vorstellen, so wie Trauben, wie Beeren an einer Traube. Ja. Und auch diese Galaxienhaufen sind wieder geordnet, wie Trauben an einem Weinstock. Was für eine brillante Ordnung in dieser kolossalen Größe doch herrscht. Dem wird man gerecht durch die astronomische Bezeichnung für Universum, nämlich Kosmos. Kosmos ist griechisch und bedeutet dem Bertelsmann-Lexikon zufolge Ordnung oder Schmuck. Und beides trifft zu, nicht? Es ist geordnet und es ist einfach nur wunderschön. Ein Schmuckstück. Das Universum ist so präzise angeordnet, die Sterne und Planeten folgen so präzisen Bahnen, dass unsere Zeitrechnung darauf basiert. Ja? Das heißt also, wenn dir das nächste Mal jemand sagt, deine Uhr, die geht wohl nach dem Mond, dann geht sie absolut richtig. Jetzt überlegen wir mal. Eine gut funktionierende Uhr setzt einen methodisch denkenden Konstrukteur voraus. Eine intelligente Person. Unsere ganze Lebenserfahrung zeigt uns, dass jede Form von Organisation immer einen Organisator braucht. Jede Maschine, jeder Computer hat einen Konstrukteur. Jedes Haus erforderte einen Architekten. Jeder Bleistift, jedes Blatt Papier hat einen Hersteller. Und mit dem Universum soll das anders sein? Mit dieser komplexen, ehrfurchteinflößenden Form von Organisation soll das nicht so sein? Wie absurd ist dieser Gedanke eigentlich? Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist das mit uns persönlich? Anerkennen wir Jehova als unseren großen Schöpfer und zeigen wir Wertschätzung, so wie König David das tat, der sagte, ich werde dich lobpreisen, weil ich auf furchteinflößende Weise wunderbar gemacht bin. Deine Werke sind wunderbar, wie meine Seele es sehr wohl weiß. Wenn wir uns das einmal überlegen, Jehova ist ja nicht, naja, ein bisschen schöpferisch tätig gewesen. So ein klein wenig. Nein, er hat eine Vielzahl an Dingen erschaffen. Also als allererstes seine großartigste Schöpfung, seinen Werkmeister, seinen einzig gezeugten Sohn. Und durch ihn dann alle anderen Dinge. Heerscharen von Engeln, die materiellen Himmel und die Erde und die Elemente, aus denen sie bestehen. Allein unser Planet Erde ist einzigartig. Es ist der einzige Planet, von dem wir wissen, dass Leben darauf existiert und davon nicht zu knapp. Es gibt mindestens 5 Millionen verschiedene Arten von Lebewesen. Es gibt Schätzungen, die gehen sogar von 100 Millionen verschiedenen Spezies aus, verschiedenen Lebensformen, die hier auf der Erde existieren, Tiere und Pflanzen. Schauen wir dazu mal in diesen Schöpfungsbericht rein. 1. Mose Kapitel 1 zeigt uns das, die Bibel. 1. Mose Kapitel 1 in den Versen 11 und 12. Dort wird gesagt, und Gott sprach weiter, die Erde lasse Gras hervorsprossen, samentragende Pflanzen, Fruchtbäume, die nach ihren Arten Frucht tragen, deren Samen in ihr ist auf der Erde. Und so wurde es. Und die Erde begann, Gras hervorzubringen, Pflanzen, die Samen tragen nach ihrer Art und Bäume, die Frucht tragen nach ihrer Art. Deren Samen in ihr ist nach ihrer Art. Und dann sah Gott, dass es gut war. Ja, es gibt über den Daumen gepeilt so 20.000 verschiedene Arten Bäume. 300.000 verschiedene Pflanzenarten. Überleg einmal, wie viele Pflanzen kennst du mit Namen? Oder könntest du sie etwas näher beschreiben? 20? 50? 100? 300.000? Kann keiner von uns, nicht? Was für eine großartige Vielfalt. Lesen wir weiter, Vers 21. oder 20 und 21. Vers 20 wird weiter gesagt, und Gott sprach weiter, die Wasser sollen ein Gewimmel lebender Seelen hervorwimmeln und fliegende Geschöpfe mögen an der Vorderseite der Ausdehnung der Himmel über der Erde fliegen. Und Gott ging daran, die großen Seeungetüme zu erschaffen und jede lebende Seele, die sich regt, die Wasser hervorwimmelten nach ihren Arten und jedes geflügelte, fliegende Geschöpf nach seiner Art. Und Gott sah dann, dass es gut war. Ja, es gibt 9000 verschiedene Arten Vögel. Und zu diesen fliegenden, geflügelten Geschöpfen gehört auch sicherlich ein Großteil der über 800.000 Insektenarten, die es auf unserer Erde gibt. Und dann gibt es 30.000 verschiedene Arten von Fischen. Und jede einzelne von diesen ist faszinierend, einzigartig, etwas ganz Besonderes. Haie zum Beispiel. Okay, Haie sind vielleicht nicht dafür bekannt, der beste Freund des Menschen zu sein, aber es sind faszinierende Tiere. Hast du gewusst, dass Haie verhältnismäßig schlecht sehen können? Im Prinzip können Haie nur hell und dunkel voneinander unterscheiden, verschiedene Schattenarten wahrnehmen. Aber dafür haben sie einen exquisiten Geruchssinn. Haie können über Kilometer weite Entfernung eine Blutspur im Wasser zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Und sie haben am Maul und auch an den Seiten Organe, mit denen sie Elektrizität oder elektromagnetische Wellen wahrnehmen können. Wofür brauchen sie das? Wenn ein Fisch im Wasser schwimmt oder wenn du im Wasser schwimmst, dann bewegst du deine Muskeln und das erfolgt durch Elektrizität. Werden diese Muskeln gespannt. Winzig feine Ströme. Und genau die kann der Hai wahrnehmen. Also auch wenn er nicht genau sieht, wo dieser kleine Fisch um ihn herum schwimmt, weiß er ganz genau, wo der ist. Und diese Kollegen können durchaus groß werden. Man hat an der Ostküste der Vereinigten Staaten Haizähne gefunden. Die hatten 15 cm. Ein Zahn. Und diese Zähne hat man jetzt gesammelt und wieder zusammengesetzt und daraus den Kiefer dieses Tiers rekonstruiert. Und der war so groß, dass 5 Männer in diesem offenen Maul aufrecht gestanden haben. Das heißt, so in etwa. Also falls das nächste Mal jemand sagen sollte, ob es wirklich ein Tier gegeben hat, das Jonah verschlucken kann, aha, das hat es gegeben. Dort im Smithsonian Institut, wo das Gebiss ausgestellt ist bis auf den heutigen Tag, schreibt man, dass man davon ausgeht, dass dieses Tier mittlerweile ausgestorben ist, aber man gibt zu, man kann die Ozeane nicht gut genug kontrollieren, um wirklich sicher zu sein, dass es dieses Tier nicht mehr gibt. Aber das sollte dich nicht stören, wenn du das nächste Mal schwimmen gehst. Wir lesen mal weiter im Vers 24. Vers 24. Und Gott sprach weiter, die Erde bringe lebende Seelen nach ihren Arten hervor, Haustiere und sich regende Tiere und wild lebende Tiere der Erde nach ihrer Art. Und so wurde es. Ja, es gibt 14.000 verschiedene Landtierarten, Amphibien, Reptilien und auch Säugetiere. Bist du ein Katzenliebhaber? Ah ja, einige lächeln. Kennst du die größte Katze auf dem Planeten? Das ist ein sibirischer Tiger. Von seiner Nasenspitze bis zur Schwanzspitze schafft er es auf 4 Meter. Ja, das heißt also, wenn der sich hier hinlegt auf die Bühne, reicht er von der Kante bis hierher. Und dann schafft er es bei dieser Größe auf 300 Kilo Gewicht. Wäre das nicht ein schnuckliges Kuschelkätzchen? In dem neuen System, das Jehova für uns versprochen hat? Ja, tatsächlich. Der Psalmist sagte, wie viele sind deiner Werke, o Jehova? Und sie alle hast du in Weisheit gemacht. Die Erde ist voll von deinen Erzeugnissen. Denn tatsächlich ist das nicht alles. Jährlich werden über 10.000 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt, von denen man bisher gar nicht wusste, dass sie existieren. Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, ja, es wird viel Raubbau betrieben mit der Erde, was bedeutet, dass mehr Lebensformen aussterben, als tatsächlich entdeckt werden. Aber nichtsdestotrotz können wir die großartige Vielfalt der Schöpfung Jehovas sehen. Die Schöpfungswerke Jehovas zeugen auch von seiner Intelligenz und von seiner unglaublichen Macht. Wenn wir an unsere Sonne denken, ja, das ist ein riesiger Kernkraftofen, Billiarden von Tonnen schwer, und der beheizt unser Sonnensystem und sorgt für lebenswichtige Energie. Diese Energie, ein Kernkraftofen, nicht, stammt aus winzig kleinen Atomen. Und hier auf der Erde kommt nur ein verschwindend geringer Teil dieser Energie an. 5 Teile von 100 Billionen. 500 Billionstel der Sonnenenergie kommen hier unten an. Aber das ist immer noch 100.000 Mal mehr, als die gesamte Industrie auf der ganzen Welt an Energie verbraucht. Wir hatten gesagt, diese Energie kommt aus den kleinen Atomen. Und vielleicht erinnerst du dich an deine Schulzeit. Ja, Physik, oh. Die berühmte Einsteinsche Formel, ne? Energie ist gleich Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Also keine Angst, ich will jetzt hier nicht in tiefere Physik einsteigen. Ganz einfach ausgedrückt bedeutet das, man kann Masse in Energie umwandeln. Punkt. Und das passiert mit der Sonne, nicht? Die wandelt ihre Masse in Energie um. Wie viel Energie ist denn in dieser Masse drin? Das wird sehr deutlich bei der Explosion einer Atombombe. Also die Bombe, die auf die Stadt Nagasaki geworfen wurde, hatte eine Ladung von 6,2 Kilogramm Plutonium. 6,2 Kilogramm Masse wurden umgewandelt in Energie. Und zwar in so viel Energie, dass die gesamte Stadt dadurch verwüstet wurde. Jetzt steht hier ein Gleichheitszeichen. Das bedeutet, im Prinzip kann man den Vorgang umkehren. Man braucht also ganz viel Energie, um Masse zu erschaffen. Man bräuchte die Energie einer Atombombe, um 6,2 Kilogramm Masse zu erschaffen. Sehr, sehr viel Energie für wenig Masse. 6,2 Kilogramm. Okay, jetzt überleg mal, wie schwer ist unsere Erde und wie viel Energie ist wohl erforderlich, um sie zu erschaffen? Das ist ein kleiner Planet, auf dem wir leben. Die Sonne ist ein kleiner Stern in unserem Sonnensystem. Was hatten wir gesagt? 100 Billiarden Sterne in unserer Galaxie. 100 Milliarden Galaxien. Wie schwer mag wohl das Universum sein? Und wie viel Energie war wohl erforderlich, nach dieser Formel, um es zu erschaffen? Und wiederum, wie bescheiden und demütig, nicht? Wenn Jehova sagt, am Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Kannst du dir doch nicht vorstellen, denk einfach nicht weiter darüber nach. So machtvoll ist Jehova unser Gott. Und deswegen wird auch in Jesaja Kapitel 14 folgende Aussage über ihn gemacht. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40. Vers 25. Mit wem aber könnt ihr mich vergleichen, sodass ich zu seinesgleichen gemacht würde, sagt der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat diese Dinge erschaffen? Er ist es, der ihr Heer selbst der Zahl nach herausführt, der sie alle sogar mit Namen ruft. Wegen der Fülle dynamischer Kraft, da er an Macht auch kraftvoll ist, fehlt nicht eines davon. Und im Vers 28 wird gesagt, hast du nicht erkannt oder hast du nicht gehört? Jehova, der Schöpfer der äußersten Enden der Erde, ist ein Gott auf unabsehbare Zeit. Er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerforschlich. Wenn man den Schöpfungsbericht weiter verfolgt, dann stellt man fest, dass die Aussage kommt, dass Jehova am 7. Tag zu ruhen begann von seiner Schöpfung. Das bedeutet nicht, dass er müde war. Ne? Wir haben gerade gelesen, er wird weder müde noch matt. Das bedeutet auch nicht, dass er untätig war. In Johannes 5 sagt Jesus Christus über seinen Vater: Mein Vater hat bis jetzt fortwährend gewirkt. Und ich wirke fortwährend. So seine Aussage. Tatsächlich ist Jehova sogar schöpferisch tätig gewesen. Eine neue Schöpfung hat er ins Dasein gebracht. Möchtest du wissen, was das ist? Dann schlag mit mir gemeinsam aus auf 2. Korinther Kapitel 5. Hier lernen wir eine neue Schöpfung kennen. 2. Korinther Kapitel 5. Dort wird gesagt im Vers 17, wenn somit jemand in Gemeinschaft mit Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, neue Dinge sind ins Dasein gekommen. Zu Pfingsten des Jahres 33, unserer Zeitrechnung, sind Menschen durch Heiligen Geist oder mit Heiligem Geist gesalbt worden und wurden so eine neue Schöpfung. Insgesamt sind es 144.000, die auf diese Weise von Jehova bedacht wurden. Und sie wurden ausgewählt, um sein Königreich zu verkünden. Sie wurden ausgewählt, um in diesem Königreich mit seinem Sohn Jesus Christus mitzuregieren und der Menschheit unvorstellbare Segnungen zukommen zu lassen. Was für eine Freude für uns das heute ist, mit ihnen gemeinsam dieses Königreich verkünden zu dürfen und später einmal diese Herrschaft, die Jehova so vorgesehen hat, genießen zu können. Es ist tatsächlich der Vorsatz Gottes, dass alle seine Werke, alle seine Schöpfungswerke ihn preisen. Die unbelebte Natur, die unbelebte Schöpfung preist Jehova stumm, allein durch ihre Existenz. Die vernunftbegabte Schöpfung hat die Möglichkeit, das mit Worten zu tun. So wie das eben diese Geistgesalbten tun. In Offenbarung Kapitel 15 wird von einem Überrest dieser Geistgesalbten hier auf der Erde gesprochen. Offenbarung Kapitel 15 im Vers 3. Dort wird gesagt: Und sie singen das Lied Mose, des Sklaven Gottes, und das Lied des Lammes, in dem sie sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Jehova Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Ewigkeit. Offensichtlich fühlen sich andere durch diesen Lobpreis Gottes angezogen und anerkennen ebenfalls Jehova als ihren großen Schöpfer. Denn im Vers 4 wird weiter gesagt: Wer wird dich nicht wirklich fürchten, Jehova, und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist loyal? Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Verordnungen offenbar gemacht worden sind. Die Frage, die sich für uns stellt, ist: Wie ist es mit uns ganz persönlich? Mit mir, mit dir? Anerkennst du Jehova als deinen großen Schöpfer? Und preist du ihn für seine Schöpfung? Vielleicht magst du dich fragen, ach, wie soll ich das tun? Psalm 145, dort finden wir einen sehr schönen Hinweis, ein sehr schönes Vorbild. Psalm 145. Dort wird gesagt, ab Vers 1 direkt: Ich will dich erheben, o mein Gott und König. Ich will deinen Namen segnen auf unabsehbare Zeit, ja für immer. Den ganzen Tag will ich dich segnen und ich will deinen Namen preisen auf unabsehbare Zeit, ja für immer. Jehova ist groß und sehr zu preisen und seine Größe ist unerforschlich. Generation um Generation wird deine Werke loben und deine Machttaten werden sie kundtun. Lobst du seine Werke? Machst du seine Machttaten bekannt? Ja. Erhebe deine Augen. Erhebe deine Augen und sieh die wundervolle, großartige, ehrfurchteinflößende Schöpfung Jehovas. Wie genial sie durchdacht ist. Lerne Jehova Gott kennen, indem du sein Wort, die Bibel, studierst. Jeder Zeuge Jehovas ist gern bereit, dir dabei behilflich zu sein. Und wenn du Jehova kennengelernt hast, gib weiter, was du gelernt hast. An deine Freunde und an deine Verwandten, damit auch sie die Möglichkeit haben, Jehova Gott kennenzulernen. Haben wir nicht allen Grund, das zu tun? Schlagen wir zum Schluss einmal Offenbarung Kapitel 4 auf. Offenbarung Kapitel 4. Dort wird im Vers 11 gesagt, du bist würdig, Jehova, ja, du, unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und deines Willens wegen existierten sie und wurden sie erschaffen. Stimmst du dem zu?
Ja, danke, Bruder Reinsch, dass du uns mit diesem Thema auch gedient hast und wir nochmal die wunderbaren Eigenschaften unseres Schöpfers vorgestellt bekommen haben. Und